Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Heute bei mir der Finanzexperte Marc Friedrich. Guten Morgen, Marc. Grüße dich.
Wunderschönen guten Morgen, Annette. Hallo.
Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist 7-facher Spiegel-Bestseller-Autor und auch Focus-Online-Finanzexperte. Dein neuestes Werk ist draußen und das heißt Die größte Revolution aller Zeiten. Unruhige Zeiten, ja, Inflation, hohe Bauzinsen, niedrige Sparzinsen, Bankenkrise, Ängste gehen um. Lieber Marc, was können wir jetzt tun? Erstmal atmen, ne?
Ja, erstmal durchatmen, kühlen Kopf bewahren. Die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur eine andere werden. Aber ich glaube ja, die meisten da draußen, die Zuhörer, spüren ja, dass da intuitiv was in den letzten Jahren aus den Fugen geraten ist, dass wir in einer neuen Zeit leben und nicht nur erst seit dieser Corona-Krise, sondern schon davor. Und jetzt muss man halt sein Erspartes, seine Schäfchen ins Trockene bringen und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, weil unser Geld ist tatsächlich am Sterben. Die erste Inflationswelle war schon da. Wir alle merken ja beim Einkaufen an der Tankstelle, die Stromrechnung, alles wird teurer. Das Geld zerrinnt einem zwischen den Fingern. Und jetzt muss man halt Speicher finden, Wertspeicher finden, um halt seine gespeicherte Lebenszeit, weil wir alle ja das Wertvollste und Raste hergeben, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit, und dafür Geld bekommen, ja, zu speichern, zu konservieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wollte ich mit dem Buch erreichen und es hat auch ganz gut geklappt.
Die Rente ist auch nicht mehr sicher.
Nee, die Geburtenrate ist katastrophal. Die Zahlen kamen jetzt raus, nur noch 1,36 Kinder pro Frau. Damit kannst du die Rentenkasse nicht finanzieren. Das ist ein Crash mit Ansage eigentlich. Das ist eine tickende Zeitbombe, weil wir immer älter werden, was ja schön ist, aber immer weniger junge Menschen kommen nach. Mhm. Und das heißt, wir sind ein sterbendes Volk und deswegen wird das Rentensystem nicht nachhaltig funktionieren. Schon jetzt müssen ja mit 100 Milliarden Euro die Rentenkassen subventioniert werden aus dem Bundeshaushalt. Das ist kein nachhaltiges System. Aus dem Grund muss man selber jetzt auf jeden Fall Vorsorge betreiben.
Genau. Was schlägst du vor, wenn ich noch Reserven habe? Es gibt ja viele, die haben gar keine mehr. Also nichts mehr groß rumliegen. Ja. Aber wenn ich noch ein wenig habe, was kann ich tun?
Ja, ein jeder kann was tun, egal ob 5 Euro oder 5 oder 50.000 Euro. Ne? Also jeder kann aktiv werden, auch mit kleinem Portemonnaie. Deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach aktiv werden. Weil jetzt werden die Karten tatsächlich neu gemischt. Ich glaube, wer jetzt auch mit wenig Geld die richtigen Entscheidungen trifft, wird nach der Krise viel, viel besser dastehen. Und die Inflation ist ja schon da und kommt auch wieder, das darf man nicht vergessen. Also ich würde auf jeden Fall in Zeiten wie diesen in die sicheren Häfen gehen, also in alles investieren, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist, weil nur so kannst du deine Kaufkraft schützen. Also das heißt zum Beispiel, eine Goldmünze kann man kaufen, eine Silbermünze kann man kaufen. Durch die Natur limitiert und seit 5000 Jahren sind Edelmetalle anerkannt. Dann natürlich Bitcoin, ist ja eines der Themen in meinem neuen Buch, und Bitcoin kann ich auch nur mit 5 Euro investieren. Also ich muss nicht den ganzen Bitcoin kaufen für über 60.000 Euro, sondern ich kann auch nur 100 Millionstel Bitcoin erwerben. Und wie das geht und wo das geht, habe ich natürlich im Buch dezidiert und verständlich aufgeschrieben. Und jeder sollte das tun, weil Bitcoin ist tatsächlich endlich. Also bei 21 Millionen Einheiten ist Schluss. Das heißt, gerade mal jeder vierte Deutsche kann einen ganzen Bitcoin besitzen. Aber wir wissen nicht, wie viel Geld die EZB noch druckt und wir wissen auch nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber bei Bitcoin können wir es tatsächlich endlich benennen.
Ja, wie kaufe ich denn einen Bitcoin? Also mit einer App oder wie geht das rein praktisch?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die technischen Hürden sind in den letzten Jahren massiv gefallen. Das heißt, du kannst es entweder über eine App erwerben oder eben über eine Börse oder über eine Plattform. Die habe ich auch auf meiner Webseite alle hinterlegt. Welche Börse ist seriös? Welche App macht Sinn? Und so weiter. Parallel kann man ja auch natürlich Papierprodukte kaufen über ein sogenanntes ETN oder in den USA jetzt über die ETFs. Also man sieht, die Bitcoin-Adaption geht weiter voran und jeder kann da auch aktiv werden. Also ob er jetzt 5 Euro investieren will oder 100. Aber die App runterladen, anmelden und dann geht es schon los. Und genauso auch an den Plattformen kann man das ohne Probleme machen.
Und das heißt, ich könnte den auch Bitcoin auch bei der Bank kaufen?
Ja, tatsächlich. Also halt über so ein Papierprodukt. Mhm. Also das ist dann nicht direkt der Bitcoin, sondern ein Papierprodukt, ein Zertifikat darauf. Das ist durchaus möglich. Man kann auch eine Aktie kaufen. Es gibt Unternehmen, die halt in diesem Bereich tätig sind. Hat man auch indirekt praktisch Bitcoin. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, Bitcoin selbst zu besitzen. Darum geht es ja auch in der Philosophie, seine eigene Bank zu sein, autark zu sein und eben nicht in Abhängigkeit zu geraten von einer Bank oder vom Staat. Also wirklich Selbstverwahrung, und es geht nur, wenn man den Bitcoin selbst erwirbt. Und da habe ich natürlich auf meiner Webseite als auch im Buch alle Tipps und Tricks genannt, wie das funktioniert und so verständlich, dass es auch wirklich jeder versteht. Mhm. Aber im Notfall kann man natürlich auch sagen, ich kaufe über die Börse ein Zertifikat und dann ist man damit auch mit dabei. Aber dann gehören die Bitcoin einem nicht selber, sondern man hat wieder dieses Drittparteienrisiko, dass die Bank in der Verantwortung ist.
nochmal ganz klar, wenn jetzt zum Beispiel Strom länger ausfällt, ja, oder der Computer gehackt ist oder das Handy. Wie steht's dann mit meinem Bitcoin?
Immer noch gut, Annette, kann ich dich ganz beruhigen, aber dann hast du, glaube ich, andere Probleme, als was ja, mit meinem Bitcoin, wenn hier der Strom länger ausfällt oder die Banken zu haben. Das ist ja auch nochmal eine absolute Versicherung für solche Eventualitäten, für solche Krisen. Also genau diese Mythen habe ich dann auch im Buch versucht aufzuräumen. Es gibt ja viele Vorurteile, weil Bitcoin ja immer wieder angegriffen wurde oder auch diskreditiert wurde von Politik, aber auch oftmals von den Medien. Und ja, wenn Bitcoin irgendwie, wenn Stromausfall kommt, sind die Bitcoin weg. Stimmt natürlich nicht. Oder wenn es verwenden nur Verbrecher oder Kriminelle oder es verbraucht unglaublich viel Strom und so weiter. Und all diese Mythen habe ich dann mit Daten und Fakten ausgehebelt und da ein bisschen mal mehr Licht ins Dunkle gebracht, damit die Menschen wissen, okay, Bitcoin ist ja gar nicht so schlimm. Und jetzt sieht man ja auch die Wall Street, also der größte Finanzmarktplatz der Welt, hat das Bitcoin auch aufgenommen in den Reigen der Finanzassets. Und das ist ein ganz klares Zeichen, ein Ritterschlag, dass Bitcoin jetzt gekommen ist, um zu bleiben. Ja, also wenn der Strom ausfällt, müsste er global ausfallen, weil irgendwo, weil es ein dezentrales System ist, irgendwo wird immer noch eine Node sein, die Bitcoin-Blockchain weiterhin abbildet. Und wenn der Strom dann wieder kommen sollte, ist die Blockchain auch wieder da und damit auch meine Bitcoin. Deswegen keine Sorge, mit einem Stromausfall wird es nicht passieren, dass dann die Bitcoin weg sein werden.
Du hast eben von den Edelmetallen gesprochen. Gold ist, das habe ich beobachtet, ja, seit Weihnachten gut nach vorne gegangen. Würdest du das noch bevorzugen, jetzt zu kaufen oder eher doch Silber?
Ich würde beides besitzen wollen, weil Silber ist das Gold des kleinen Mannes und kostet natürlich einen Bruchteil vom Gold. Aber Gold ist jetzt auf einem Allzeithoch, wie ich es auch empfohlen hatte im Buch und in meinen Videos. Und das bedeutet aber lediglich nicht, dass der Goldpreis steigt, sondern dass der Euro an Kaufkraft verliert. Und wenn das die Zuhörer verstehen, dass uns die Kaufkraft genommen wird und offiziell seit Einführung des Euros vor 25 Jahren, und das sind die offiziellen Zahlen, Annette, hat der Euro schon 45% an Kaufkraft verloren. Musst du mal überlegen. Aber gegenüber einem realen Wert, auf den wir uns alle verständigen können, wie zum Beispiel Gold, was ja die Bundesbank bis heute als Reservewährung im Schließfach hat, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben, hat der Euro sogar 95% an Kaufkraft verloren. Und deswegen brauchst du in einer inflationären Welt, brauchst du zur Absicherung deiner Kaufkraft limitierte Werte. Und Gold ist eben durch die Natur limitiert und der Bitcoin sogar durch die Mathematik und durch diesen digitalen Code. Und ich würde tatsächlich Gold kaufen, weil ich glaube, Gold wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Nicht, weil der Preis steigt, sondern weil der Euro an Kaufkraft verliert. Und das ist das Geheimnis. Das Gleiche siehst du ja auch zum Beispiel auf Sylt, Hamburg und so weiter. Die Immobilienpreise sind ja explodiert, haben sich verdreifacht, vervierfacht teilweise. Aber ist deswegen der Garten doppelt so groß geworden oder dreimal so groß? Oder habe ich noch 3 Stockwerke drauf bekommen? Nein, du musst lediglich für die gleiche Immobilie wie vor 15 Jahren 3 bis 4 Mal mehr so Papierscheine der EZB hinlegen. Und wenn du das einmal durchdrungen verstanden hast, dann weißt du, dass du Geld auf dem Konto nicht liegen lassen solltest, sondern Zwischenspeicher suchen musst und anlegen musst, um deine Kaufkraft zu schützen für die nächsten Jahre.
Was hältst du von Aktien?
Finde ich gut, ne? Also ich würde jetzt natürlich keine Tech-Aktien mehr kaufen. Auch davor habe ich vor einigen Tagen in meinem Newsletter gewarnt und es war auch goldrichtig. Also die Tech-Aktien sind heiß gelaufen, sind überbewertet. Aber ich würde genau in das investieren, was gerade nicht populär ist. Also was vielleicht auch die Regierung eher einem vermaledeit. Das bedeutet also Ölaktien, Gas, Kohle, fossile Energieträger, die werden noch sehr lange gebraucht werden. In die würde ich jetzt antizyklisch investieren, weil nur wir Deutschen sind auf dem falschen, dogmatischen, ideologisch aufgeheizten Weg mit Energiewende und Klimaziele und so weiter und haben Atomkraftwerke ausgeschaltet. Auch Uranwerte würde ich empfehlen. Hatte ich in meinem letzten Buch empfohlen, war letztes Jahr eines der besten Investments. Die Aktien haben sich verdreifacht und natürlich auch die ganzen Metalle, Rohstoffe generell und parallel natürlich Schwellenländer, da wo es noch ein gutes Bevölkerungswachstum gibt, also eine gute Demografie, weil Bevölkerungswachstum geht immer Hand in Hand mit Wirtschaftswachstum. Und das haben wir halt im Westen nicht mehr und auch nicht in Deutschland. Und deswegen eher mal nach Indien gucken, nach Brasilien schauen und da würde ich dann investieren. Also ich würde eher in Sachen investieren, die Hand und Fuß haben, die jetzt die letzten Jahre nicht so gut gelaufen sind. Und die ganzen Hypen, Tech-Aktien, Apple und so würde ich eher verkaufen oder ad acta legen.
Oder auch keine KI-Aktien?
Nein, die sind zu heiß gelaufen. Gerade Nvidia zum Beispiel. Ne? Das ist einfach schon ein Trend. Und wenn der Trend überall schon publik ist, dann ist es meistens zu spät. Ich meine, guck doch mal raus, wer berichtet denn gerade über Bitcoin? Außer wir jetzt hier natürlich. Ne? Oder wer schreibt denn gerade über Ölaktien, Kohleaktien, Rohstoffe, fossile Energieträger oder über Gold? Die wenigsten. Und das ist immer ein guter Indikator. Dann weiß man, okay, ist noch kein Hype. Sobald die Bild über Bitcoin schreibt, dann musst du eigentlich die Reißleine ziehen und verkaufen.
Was machen denn die Immobilien?
Ja, wir hatten letztes Mal ja ein Gespräch, da habe ich ja goldrichtig gesagt, antizyklisch aussteigen. Das war tatsächlich der Höhepunkt im Winter 22 und Ja, die Immobilien nach wie vor sind im freien Fall. Warum? Die Leute haben weniger Geld. Die Zinsen sind stark gestiegen. Ja. Wir haben jetzt fast 5% Zinsen. Parallel die Unsicherheit nimmt zu mit hier Inflation, Ukraine-Krieg. Die Ampelregierung ist auch nicht gerade von Kompetenz geprägt. Und parallel natürlich die übergriffigen Gesetze, dass wir jetzt dieses Heizungsgesetz eventuell haben, Zwangssanierungsmaßnahmen, um Klimaziele zu erreichen, die vielleicht Hunderttausende bei alten Häusern kosten werden könnten. Deswegen würde ich nach wie vor Abstand nehmen, Immobilien zu kaufen. Also renditetechnisch macht es gar keinen Sinn mehr. Das ist vorbei bei den hohen Zinsen. Aber auch so, wenn man sagt, man möchte eine zweite oder dritte Immobilie für die Rente sich irgendwie aneignen, um sie zu vermieten, wird gefährlich, weil halt die Rechnung nach hinten losgehen kann, sobald man dann irgendwie eine neue Heizung teuer einkaufen muss oder eine Wärmepumpe einsetzen muss oder irgendwelche andere ideologischen Ziele umsetzen muss, um irgendeine grüne Tugend zu erfüllen.
Unser Bargeld, das wird auch immer weniger genutzt. Das ist ja wirklich spürbar. Alle zahlen mit Karten, mit ihrem Handy. Wird das Bargeld abgeschafft oder bleibt es?
Obwohl die Bundesbank sagt, dass es bleiben sollte und wird, befürchte ich, dass es nicht so kommen wird, weil wir sehen ja, die EZB unternimmt große Anstrengungen, den CBDC, also Central Bank Digital Currencies, den digitalen Euro, zu veröffentlichen, zu implementieren. Und dazu habe ich ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch geschrieben. Ich nenne es ganz dystopisch die digitale Diktatur, weil damit wird meiner Ansicht nach der Orwellsche Albtraum wahr, weil dann kann nämlich das Geld programmiert werden. Und das ist auch das erklärte Ziel, das hat Frau Lagarde auch gesagt, man möchte programmierbares Geld implementieren. Und programmierbar heißt, es kann dann so programmiert werden, dass zum Beispiel die Kaufkraft schwindet, dass es nur ein Haltbarkeitsdatum hat, ne, dass man es nach 3 Monaten ausgeben muss oder dass man es nur für bestimmte Sachen ausgeben kann. Zum Beispiel sagt, okay, es muss politisch korrekt sein, man darf nur vegetarisches Essen kaufen oder nur einen Kaffee am Tag oder ein CO2-Guthabenkonto dazu installieren, sodass man die Leute weiterhin erzieht. Und wir sehen ja seit einigen Jahren, dass die Behörden, Institutionen oder auch Regierungen versuchen, die Menschen ein bisschen zu erziehen, nach dem Motto, komm, du bist doof. Wir erklären dir, wie es geht. Du musst dies und das machen. Und es war ja in der Vergangenheit nicht immer ein guter Ratgeber. Das sind ja auch einige Unwahrheiten dann aufgepoppt. Und deswegen warne ich nur davor, man darf nicht an eine nicht gewählte zentrale Stelle das ganze Geldmonopol lagern. Und da ist Bitcoin natürlich genau der Gegenpol, nämlich da steckt keine Notenbank dahinter, keine Politik. Man ist frei, autark, man kann nicht zensiert werden oder das Konto eingefroren werden, wenn man vielleicht nicht die Meinung des Narrativs vertritt.
Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass die Bezahlkarte für Flüchtlinge jetzt gescheitert ist?
Ja, wahrscheinlich. Also für die Freiheit des Bargeldes und so weiter, ja, vielleicht. Für den Sozialstaat Deutschland vielleicht eher nicht. Ne? Wir alle wissen ja, dass da auch einiges an Schindluder getrieben wird. Und jetzt kann man es ja in der Zwischenzeit auch ansprechen, weil die nackten Zahlen liegen auf dem Tisch, ohne dann irgendwie geframed zu werden in irgendeine Denkschublade.
Aber das Ding ist ja, dass wenn einmal sowas installiert ist, dass das dann gerne für die nächsten Fälle genommen wird, so eine
Genau,
Bezahlkarte quasi,
genau.
ne? Das ist die Gefahr dabei,
Absolut,
ne?
absolut. Also das ist halt wirklich gefährlich für unsere Freiheit, wie ich finde, weil Bargeld ist ja natürlich auch Anonymität. Es geprägte Freiheit. Ich kann anonym das kaufen, was ich will, ohne dass mir irgendjemand vorschreibt, was ich zu kaufen habe und hinterlässt keine Spuren. Und das sollte halt geändert werden durch diesen digitalen Euro. Deswegen kann ich nur davor warnen. Natürlich wird er uns zuckersüß um den Mund geschmiert und nach dem Motto ganz viele Vorteile. Vielleicht werden sie sogar damit arbeiten, dass sie sagen, hey, komm, die Inflation, die Preise steigen immer weiter. Wenn du digital bezahlst mit dem Euro, kriegst du 3% Rabatt. Und so kann man die Leute natürlich auch reinlocken ins digitale Gefängnis.
Was rätst du uns denn? Wie können wir uns dagegen wehren, im Alltag, indem wir massiv weiter mit Bargeld zahlen?
Erstmal ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist wirklich das Allerwichtigste, weil ich kann nur jeden Zuhörer animieren. Wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle geben das wertvollste Raste her, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, nicht um unsere Lebenszeit. Aber kaum einer weiß, wie Geld eigentlich entsteht und was für eine Macht es hat. Und Geld regiert die Welt. Und wenn ich dieses Geldsystem verstanden habe, deswegen habe ich dieses Buch ja auch geschrieben, dann kann ich mich wehren. Dann kann ich auch Multiplikator sein, andere aufwecken, anderen erzählen, wie es funktioniert. Henry Ford hat mal gesagt, würden die Menschen unser Geld System verstehen, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und da hat er recht. Deswegen ist es ja die größte Revolution aller Zeiten, wenn wir ein neues, faires, demokratisches Geldsystem implementieren könnten, wie Bitcoin, was halt nicht in der Obhut der Politik oder der Notenbanken ist, sondern den Menschen tatsächlich direkt dient. Und aus dem Grund ganz klar erstmals Bildung, weil nur Gebildete sind frei. Das ist das Wichtigste. Mit dem Wissen kann ich dann auch rausgehen und andere davon überzeugen. Und der zweite Schritt, so viel wie möglich natürlich bar bezahlen, wenig Plastik. Plastikkarten verwenden, wenig Kreditkarten verwenden, kein PayPal und dann natürlich überlegen, wie kann ich noch legal aus dem Bankenkreislauf, aus der Sichtbarkeit der Politik Geld ziehen in Form von Gold, Edelmetallen oder auch dann eben Bitcoin. Und wenn man Bitcoin verstanden hat, dann fängt die Reise sowieso an.
Das ist eben schon gesagt, Euro hat massiv an Wert verloren. Glaubst du, dass es eine Währungsreform gibt?
Die Digitalisierung des Euros ist ja schon eine Währungsreform, genauso wie der Wandel von D-Mark auf Euro auch eine Währungsreform war. Und deswegen, ja, natürlich, also der Euro wird nicht funktionieren, der Euro wird nicht langfristig halten. Er hat einen Konstruktionsfehler in sich und Währungsunionen sind immer gescheitert. Parallel habe ich ja im aktuellen Buch 2000 Jahre in den Rückspiegel der Geschichte geschaut. Und was glaubst du, wie lange hält ein Geld ungefähr so im Durchschnitt? Was glaubst du, Annette?
80 Jahre?
Hey, sehr gut, genau.
Das war jetzt aber geschätzt, wirklich.
Sehr gut geraten, ja. Sehr gut geraten. Tatsächlich, jedes Geld hält im Schnitt 80 bis 100 Jahre, also so eine Lebensspanne eines Menschen. Da sind wir jetzt schon wieder drüber eigentlich, weil unser jetziges Geldsystem ist genau 80 Jahre alt, 1944 erschaffen worden und der Euro ist gerade mal 25 Jahre alt, muss aber schon seit Jahren immer wieder künstlich beatmet und gerettet werden und liegt auf der Intensivstation, weil ja ohne, dass die EZB alle geltenden Gesetze gebrochen hätte, ohne Billionen in die Bilanz aufzunehmen, nehmen und Schulden der Italiener oder der Griechen aufzukaufen, wäre der Euro schon längst passé. Und nur dadurch, dass man die Spielregeln geändert hat, ist der Euro überhaupt noch am Leben. Aber wie gesagt, die Kaufkraft, die merkt jeder schon im Portemonnaie, die wird immer weniger. Also der Euro ist eigentlich schon gescheitert. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann irgendwann sagen, okay, entweder ganz vorbei, neue Währung oder digitaler Euro.
Was macht der Dollar?
Der Dollar ist die Weltreservewährung und hat aber auch schon seit Gründung 99% an Kaufkraft verloren gegenüber Gold, gegenüber Bitcoin natürlich 99,99%. Aber das ist die Papierwährung, die als letztes umkippen wird, weil er gedeckt ist mit Flugzeugträgern und Atomwaffen.
Viele wollen ja auch gar nicht mehr diese 40 Stunden arbeiten, schon gar nicht die neue Generation. Inwieweit wird sich der Wandel auch auf dem Arbeitsmarkt auswirken auf die finanziellen Situationen?
Ja, negativ. Wir sehen ja, dass der Sozialetat im Bundeshaushalt immer größer wird. Wir sehen immer mehr Umverteilung, immer mehr Planwirtschaft und Sozialismus nach dem Motto, du musst gar nichts mehr arbeiten, du kriegst hier Bürgergeld, die soziale Hängematte steht bereit für dich und es schafft ja auch Abhängigkeiten, weil die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Vielleicht arbeitet man da schon ein bisschen vor, dass es irgendwann ungemütlicher werden könnte in Deutschland oder man vielleicht auch was anderes in Absicht hat mit der Kriegsrhetorik, die man momentan sieht, um die Leute dann auch dann zu animieren, vielleicht eine Waffe in die Hand zu nehmen. Aber Fakt ist, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine schlechte Demografie, es kommen immer weniger junge Menschen nach. Parallel haben wir jetzt viele Menschen ins Land aufgenommen, die halt nicht diese Fachkräftemangellücke schließen. Und das müssen wir jetzt halt alles mal adressieren und uns ehrlich machen und überlegen, wo soll die Reise hingehen. Fakt ist, wir werden definitiv, wenn es so weiterläuft, Wohlstand verlieren und die Wohlstandsleiter abzusteigen, ist immer anstrengender als hochzugehen. Es wird natürlich zu Umverteilungskämpfen führen und wahrscheinlich zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft, mehr Populismus und natürlich auch mehr Umverteilungskämpfe.
Was können denn Arbeitgeber tun? Ich habe so manchmal den Eindruck, die denken immer noch, ja Gott, euer Gnaden sei froh, dass du einen Job bei mir hast. Aber eigentlich ist es ja so, dass sie sich freuen sollten, dass gute Mitarbeiter überhaupt noch in ihrem Unternehmen arbeiten wollen.
Ja, also Fakt ist, eigentlich müssten die Menschen dieses Landes einfach eine andere Politik einfordern, auf die Straßen gehen und sagen, es passt nicht, weil egal, wo ich mit Menschen spreche, von Nord bis Süd, von Ost bis West, alle sind unzufrieden. Und zwar egal, welchen politischen Hintergrund sie haben, egal, welche Couleur sie sind. Und deswegen sollten alle Menschen einfach sagen, so, es reicht, weil alle schütteln nur noch den Kopf, verstehen nicht mehr, was da vor sich geht und sagen auch, das ist ja hier absoluter Irrsinn oder spätrömische Dekadenz. Wie kann man denn bitte so und sowas entscheiden? Wir haben ganz andere Probleme, als irgendwie einmal pro Jahr durch das Selbstbestimmungsgesetz unser Geschlecht zu ändern oder hier Cannabisgesetz, als ob das irgendwie Wohlstand erzeugt oder Brot auf den Teller bringt. Also da haben wir uns ein bisschen verrannt, aber das sind ja auch immer die Anzeichen eines Niedergangs einer Zivilisation oder von Imperien, dass dann irgendwie am Schluss dann ein bisschen ja, den Schlendrian reinkommen lassen und dann halt die spätrömische Dekadenz frönen. Und ja, was kann jeder machen? Jeder kann natürlich versuchen, sich aufzuklären, seine Mitbürger Multiplikator sein, andere aufwecken, mein Buch gerne lesen, diesen Podcast hier hören und versuchen einfach die Leute fair zu bezahlen, gut zu behandeln, menschlich zu sein, weil die letzten Jahre waren ja genug geprägt von mangelndem Diskurs und Spaltung und da müssen wir jetzt Brücken bauen. Wir müssen wieder verzeihen können, wir müssen miteinander leben, nicht mehr nebeneinander oder gegeneinander wie während der Corona-Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das Mensch Wesentliche ist in unserer Gesellschaft, in unserem System leider verloren gegangen, weil alle nur noch getrieben waren durch, ich brauche mehr, ich muss im Hamsterrad schneller rennen, ich muss noch die Steuererklärung abgeben etc. Und da brauchen wir einfach einen Neustart.
Wie bleibst du entspannt, also mit diesem ganzen Wissen und diesen Prognosen und dem Überblick? Was tust du selbst für dich, dass du ruhig bleibst und klar?
Ja, genau. Also erstmal sich weiterbilden und sich darauf vorbereiten. Dann schläft es sich auch besser, weil Vorsorge ist immer besser wie Nachsorge. Und dann kann man auch antizipieren, was erwartet uns, welche Wahrscheinlichkeit, dass was eintritt und so weiter. Und das versuche ich ja mit meinen Videos als auch mit meinen Büchern und Vorträgen oder mit diesem Interview hier. Und dann lebt sich schon mal relativ entspannt. Und dann natürlich, klar, Familie, also das ist natürlich der größte Halt. Reisen, Sport, Ausgleich schaffen und positiv denken und anderen helfen. Das ist der größte Lohn, wenn man anderen Menschen hilft. Das ist dann auch die Gelebte Nächstenliebe. Ne?
Was gibt dir Kraft? Gibt es so einen Spruch, ein Motto, was du in dir trägst, was immer da ist?
Ja, das ist von Goethe. Mein Lebensmantra ist, was immer du tun kannst oder erträumst tun zu können, beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft, beginne es jetzt.
Jetzt. Ich danke dir sehr.
Gerne, super. Hat super Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle Zuhörer und hoffentlich bis bald wieder.
Von Herzen alles Liebe, Marc Friedrich.
Dir auch. Tschüss.